Kleiner Ort, große Themen. So ließe sich Rute zuletzt beschreiben. Rund 300 Menschen wohnen in dem Ort bei Sarstedt und trotzdem war er zuletzt auch überregional immer wieder in den Medien. So musste etwa jüngst ein Obstbauer dort 22.000 Apfelbäume fällen lassen. In der Nähe soll ein großer Solarpark entstehen. Und jetzt sind auch noch Hoffnungen auf neuen Wohnraum geplatzt. Wie diese Nachrichten zusammenhängen, woran das Baugebiet gescheitert ist und wieso es eigentlich so schwierig ist, darüber an Informationen zu kommen, das weiß HAZ-Redakteur Jan Linkersdörfer. Mein Name ist Björn Stöckemann und das ist Hatz gehört. Thema der Woche.
Hatz gehört.
Hallo Jan.
Moin, freut mich hier zu sein.
Wer jetzt schon häufiger Hatz gehört, Thema der Woche gehört hat, der ist jetzt vielleicht ein bisschen irritiert, der hat vielleicht eine andere Stimme erwartet. Ich kann es aufklären. Wir haben einfach zwei Jans bei uns in der Redaktion und nicht einen Jan, der auf einmal in den Stimmbruch gekommen ist. Du bist der Jan bei uns in der Redaktion, der für Sarstedt verantwortlich ist. Und von da hast du heute eine Geschichte mitgebracht.
Nicht konkret aus Sarstedt, sondern vielmehr aus einem Sarstädter Ortsteil, Rute. Und in Rute gibt es ein Problem.
Nämlich?
Es gibt nämlich kaum noch Flächen, wo gebaut werden kann. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, eigentlich gar keine mehr.
Das Problem haben relativ viele Orte bei uns in der Region. Ja, tatsächlich sogar Hildesheim, wenn man da auf zum Beispiel den Wasserkamm guckt. Aber ich glaube, in Rute ist das Spannende an diesem Problem, dass es eine Lösung gegeben hat, aber jetzt halt irgendwie nicht und da sind ganz viele Leute mit involviert.
Genau, in Rute gab es eine mögliche Lösung, eine Idee, eine Hoffnung, nämlich die Leibniz-Universität Hannover, die dort ein großes Areal am Ortsrand hat, die will dort einen Solarpark errichten und ursprünglich wollte sie einen Teil dieser Fläche als Bauland zur Verfügung stellen. Und diese Idee ist nun geplatzt, denn direkt nebenan befindet sich die Tierärztliche Hochschule bzw. ein Forschungs- und Lehrgut der Tierärztlichen Hochschule. Und diese Hochschule hat gesagt, für uns ist das nicht realisierbar. So wird es zumindest berichtet.
Und das wollen wir jetzt mal im Laufe dieser Podcast-Folge so ein bisschen aufdröseln. Wieso, weshalb, warum, was das für Rute bedeutet und warum es so schwierig für dich war, da an Informationen heranzukommen. Aber jetzt, nachdem wir erstmal so den Konflikt grundsätzlich skizziert haben, nimm uns doch mal mit nach Rute. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz beschreiben. Was ist das für ein Ort? Wo ist der gelegen? Wie sieht's da aus?
Rute hat etwas mehr als 300 Einwohner, liegt westlich von Sarstedt, so ein bisschen nordwestlich. Im Mündungsbereich von Innerste und Leine, also mitten im Hochwassergebiet, mitten im Naturschutzgebiet. Das Dorf ist so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt das Oberdorf, ich glaube, es wird Oberdorf genannt, westlich der Leine und östlich der Leinebrücke ist eben das Altdorf. Und beim Oberdorf quasi gegenüber ist dieses Riesenareal, über das wir sprechen, wo der Solarpark entstehen soll.
Und weil das eben in dieser Flussmündung liegt, viel Wasser drumherum ist, du hast es gesagt, ist es einfach eben wahnsinnig schwierig für Rute, sich noch zu erweitern, also da noch weiteres Bauland auszuweisen.
Genau, sowohl die Bürgermeisterin Heike Brennecke, Sarstedts Bürgermeisterin, als auch der Ortsbürgermeister Christoph Haferland, die haben beide gesagt, diese Idee, die die Uni dort ins Spiel gebracht hat, das wäre die letzte Chance für Rute gewesen zu wachsen. So haben sie es formuliert.
Vielleicht beschreiben wir jetzt auch mal dieses Areal, um das es geht. Du hast gesagt, das gehört der Leibniz-Universität Hannover. Was ist das für ein Areal? Wo liegt das? Was war da bisher?
Dieses Areal am Ortsrand von Rute, das hat ungefähr 40 Hektar. Dort stehen noch Obstbäume, denn das war lange eine Versuchsfläche für Obstbau eines Instituts, das es mittlerweile gar nicht mehr gibt, meines Wissens nach. Dann ist nebenan, wie gesagt, die Tierärztliche Hochschule mit ihrem Lehr- und Forschungsgut. Das ist auch eine riesige Anlage mit großen Ställen, wo vor allem Tierhaltung erprobt wird oder erforscht wird. Das ist ein Aus- und Weiterbildungsbetrieb. Da sind Studierende, die dort lernen und gleichzeitig wird dort aber auch Forschung betrieben.
Man muss jetzt vielleicht auch noch dazu sagen, wenn du Obstbäume ansprichst, Rute bzw. auch dieses Projekt, dieses Areal, war wegen Obstbäumen in den letzten Wochen und Monaten auch immer mal wieder in den Schlagzeilen. Es gab da nämlich eine größere Obstplantage von einem Landwirt, 22.000 Apfelbäume. Die stehen mittlerweile nicht mehr da und zumindest ein Teil von diesen Apfelbäumen, die standen auch auf dem Areal, über das wir jetzt sprechen. Kannst du das wirklich ganz kurz mal skizzieren? Weil dieser Konflikt, der hat mit dem eigentlichen Thema nur am Rande zu tun, aber eben einfach damit was nicht unerwähnt lassen.
Genau, ein Obstbauer aus Gleidingen hat einen Teil dieser Fläche gepachtet und hat dort Apfelbäume stehen gehabt, 22.000, hast du schon gesagt, ein Riesenareal. Und diese Fläche musste jetzt gerodet werden. Vordergründig gab es einen Pachtvertrag, der ist ganz regulär ausgelaufen. Und trotzdem war das Ganze mit einem Konflikt verbunden. Und zwar sagt der Bauer, ihm sei mündlich eine Pachtverlängerung in Aussicht gestellt worden. Mündlich ist natürlich immer schwierig, das ist sehr schwer zu beweisen. Und diese mündliche Vereinbarung sei jetzt aber vom Tisch, weil er Schadensersatz fordert von der Leibniz-Universität.
Er wirft der Hochschule vor, dass da Bewässerungsanlagen oder Beregnungsanlagen nicht richtig funktioniert hätten. Dadurch hätte er Frostschäden an den Pflanzen gehabt und dadurch Ernteeinbußen. Das eben einfach nur, um das zu sagen. Ich glaube, die Leibniz-Uni äußert sich dazu, zu diesem Rechtsstreit, gerade gar nicht.
Genau, nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich glaube, es ging um die Wasserpumpen auf dem Areal. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Die Leibniz-Universität, wie hast du ganz korrekt gesagt, die äußert sich nicht dazu. Die sagt, das ist ein laufender Rechtsstreit. Und dazu möchten wir jetzt nichts sagen. Das ist auch üblich so.
Und dazu können wir jetzt auch so akut nicht sagen. Also man kann feststellen, der Pachtvertrag ist ausgelaufen, die Bäume sind gerodet und wie gesagt, jetzt ist wohl noch ein Rechtsstreit anhängig um Schadensersatzforderungen zwischen dem ehemaligen Pächter und der Leibniz-Universität. Das wollten wir jetzt einfach nur nochmal hier erwähnt haben, weil es vielleicht der ein oder andere mitgekriegt hat und im Hinterkopf hat. Man muss aber auch sagen, wirklich mit dem eigentlichen Projekt über das Versprechen hat das im wahrsten Sinne des Wortes nur am Rande zu tun, weil diese ehemalige gepachtete Fläche, die grenzt an die Fläche, über die wir sprechen.
Nee, die liegt tatsächlich auf der Fläche. Also die Uni, die Linie der Uni ist tatsächlich, wir brauchen diese Fläche, wir wollen dort unser PV-Projekt durchziehen.
Genau, dann skizziert doch aber jetzt mal tatsächlich dieses PV-Projekt, mit dem die Leibniz-Uni da gerade plant.
Die Leibniz-Universität möchte dort verschiedene PV-Anlagen bauen. Es geht um klassische Module, die eben nicht besonders hoch sind.
Sehen die Hörerinnen und Hörer nicht. Du hältst jetzt gerade so ungefähr auf Hüfthöhe die Hand hin. Ich beschreibe es einfach nur kurz.
Ja, Hüfthöhe ist vielleicht auch noch untertrieben.
Aber so das Klassische, genau, was man kennt, was man vielleicht schon mal gesehen hat, so diese PV-Module, die in der Landschaft stehen.
Genau, klassische Freiflächenphotovoltaik, das ist ein Teil. Sie planen aber auch mit Agri-PV. Und Agri-PV, das sind Module, die stehen auf Stelzen und ermöglichen, dass man darunter auch noch Landwirtschaft betreibt. Wie viel von diesen 40 Hektar dieses Areals dann wirklich mit PV bebaut werden, ist noch lange nicht klar. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese 40 Hektar werden. Und wie groß der Flächenanteil ist, also wie viel Agri-PV, wie viel klassische Freiflächen-PV, das ist auch noch längst nicht klar.
Was aber klar ist, Wohnbebauung wird es da nicht geben, entgegen ja anderer Pläne von der Leibniz-Uni, beziehungsweise du hast ja vorhin so ein bisschen angedeutet, das ist unklar, wer hat das ins Spiel gebracht. Kannst du das mal skizzieren? Wann, von wem und warum kam diese Idee, da auch Häuser zu bauen?
Diese Idee, dass dort Bauland für Wohnraum geschaffen wird, die war ganz am Anfang schon. Also Ende 24 kam die Uni Hannover damit auch um die Ecke. Es ging dann sogar so weit, dass in einem Studiengang oder in mehreren Studiengängen der Leibniz-Universität für LandwirtschaftsarchitektInnen und ArchitektInnen wurden Modelle entworfen. Also die Studierenden haben Modelle entworfen, Ideen gesammelt, Konzepte erstellt. Und diese Konzepte haben sie mit nach Rute gebracht ins Dorfgemeinschaftshaus und dort vorgestellt.
Du warst auch vor Ort.
Genau, ich war dabei, ich habe mir das angeschaut und ich muss sagen, persönlich, ich fand die Vorschläge und Ideen, die Studierenden da eingebracht haben, die fand ich super. Also da waren klasse Ideen dabei, von futuristisch bis eher so ein bisschen klassisch, muss man sagen, Hut ab.
Aber sie werden nicht kommen.
Warum? Genau, sie werden nicht kommen. Warum, das ist so ein bisschen nebulös noch. Also, die Leibniz-Universität hat mir gesagt, Es habe Gespräche zwischen dem Land Niedersachsen, der Leibniz-Universität und der Tierärztlichen Hochschule gegeben. Und in diesen Gesprächen sei klar geworden, die Tierärztliche Hochschule direkt nebenan, die hält Wohnbebauung in direkter Nachbarschaft, das hält sie für nicht realisierbar.
Und du wirst dann wahrscheinlich bei der Tierärztlichen Hochschule auch irgendwann nachgefragt haben. Stimmt das? Und was sagt ihr dazu?
Genau, ich habe nachgefragt. Die Leibniz-Universität hat mich dann an die Tierärztliche Hochschule verwiesen. Die mögen doch bitte diese Frage beantworten. Ist ja auch verständlich. Die Tierärztliche Hochschule hingegen, die möchte darauf nicht konkret antworten. Also die nennt keine Gründe, warum sie das nicht für realisierbar halten. Und sie mehr noch, sie haben mich dann auch zurück an die Leibniz-Universität verwiesen. Und das wirkt natürlich so ein bisschen komisch, dass da keiner irgendwie klar benennen will, was Sache ist. Weil es mag ja durchaus gute Gründe geben, die die Tierärztliche Hochschule hat, warum sie Wohnbebauung für nicht machbar hält. Derjenige, der dann letztendlich konkrete Infos gebracht hat zu dieser Causa, war der Bauamtsleiter Rembert Andermann, der Saarstädter Bauamtsleiter. Und der hat gesagt, sein Wissensstand ist, dass die Tierhochschule in der Nähe zu diesem Forschungsgut keine Wohnbebauung wünscht, weil man die Sorge hat, dass dadurch Störungen im Betrieb auftreten. Wie diese Störungen ganz konkret aussehen, das wissen wir nicht. Das wurde nicht kommuniziert öffentlich und das wird in Zukunft sicherlich auch Gegenstand meiner Fragen und dann auch der Berichterstattung sein, weil, wie gesagt, die Gründe können ja durchaus gut sein. Diese Tierärztliche Hochschule, dieses Lehr- und Forschungsgut, ich war selber schon dort und ich finde, wieder mein persönlicher Eindruck, ne, das ist eine sehr gute Sache. Die leisten da nicht nur wichtige Aus- und Weiterbildungsarbeit, sondern die betreiben auch Forschung und Forschung. Natürlich geht es dabei immer irgendwie auch um Massentierhaltung, zum Beispiel Enten, Geflügel. Aber der Fokus dieser Menschen, die dort tätig sind, ist immer auch, so war es mein Eindruck, auf dem Tierwohl. Und gleichzeitig machen sie Öffentlichkeitsarbeit, sie laden Kinder und Schulen ein und zeigen denen eben, wie Viehwirtschaft heutzutage, wie die moderne Viehwirtschaft funktioniert. Also ne, die leisten da gute Arbeit und die werden vielleicht gute Gründe haben. Und umso schader ist es, dass sie diese Gründe nicht kommunizieren.
Vielleicht kann man auch noch ganz kurz sagen, du hast es vorhin so ein bisschen umrissen, was die Tierärztliche Hochschule da macht. Du hast jetzt auch umrissen, was die Leibniz-Universität da macht. Wir gehen vielleicht mal in den kommentierenden Bereich jetzt rein. Was hältst du denn von diesen Projekten, die da entweder schon bestehen oder die da gedacht sind?
Also da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Der Strombedarf der Uni Hannover mit all ihren Instituten und Forschungseinrichtungen und Techniken, da macht man sich gar keine Vorstellung. Dieser Strombedarf ist enorm.
Ich glaube, so wie eine Kleinstadt, hast du geschrieben.
Genau, die Uni sagt, das ist ungefähr der jährliche Stromverbrauch einer mittleren Kleinstadt. Und es ist ja völlig verständlich, dass die Uni sagt, wir wollen diesen Strom grün erzeugen oder so grün wie möglich. Und ich glaube, sie wollen die Hälfte ihres künftigen Strombedarfs in Route decken, wenn das denn alles klappt. Also ein zukunftsweisendes Projekt. Und gleichzeitig verstehe ich aber auch die Menschen in Route, die sagen, finden wir schwierig, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja von Anfang an diese Wohnbebauung oder diese Möglichkeit für Route zu wachsen da irgendwie ins Spiel gebracht wurde. Mehr noch, die wurde ja beworben. Bei dieser Versammlung in Route waren dann auch Dozierende und Vertreterinnen der Uni dabei und die haben, finde ich, deutlich für dieses Projekt geworben. Die haben gesagt, Leute, guckt euch diese Konzepte an, die Studierenden hier erstellt haben. Die lassen sich ganz leicht in eine städtebauliche Planung überführen. Dann haben sie gesagt, diese Konzepte kosten normalerweise Hunderttausende von Euro und die hier gibt's umsonst. Also das hatte schon einen deutlich werbenden Charakter. Sie haben mindestens Hoffnungen geschürt.
Du hast es ja auch bei uns in der Zeitung kommentiert. Woran stößt du dich jetzt genau, einfach damit wir das klar haben? Stößt du dich am Projekt oder an der Art und Weise, wie das nach außen getragen wird?
Ich finde die Kommunikation dahinter schwierig, weil, da bin ich jetzt natürlich im spekulativen Bereich, für mich klingt es so, als sei die Uni mit dieser Idee, dort Wohnraum zu schaffen, vorgeprescht, ohne mit allen Beteiligten im Vorfeld wirklich über die Details gesprochen zu haben. Und das ist natürlich schwierig, weil solche Photovoltaikprojekte oder auch Windenergieprojekte, meiner Meinung nach ist das die Zukunft, wie wir unseren Strom gewinnen. Klar, irgendwann kommt Wasserstoff dazu, aber davon sind wir noch entfernt. Und ich finde es einfach schwierig, über so ein wichtiges Projekt nicht anständig zu kommunizieren. Also, ne, warum schieben sich jetzt Uni und Tierhochschule gegenseitig den Ball zu, was eine Antwort angeht auf die Fragen? Warum kommuniziert man das nicht deutlich? Weil, wie gesagt, die Tierärztliche Hochschule hat vielleicht sehr, sehr gute Argumente, warum Wohnungen dort nicht möglich sind. Dann wiederum ist es natürlich schade, dass man das nicht im Vorfeld abgeklärt hat.
Wie reagieren denn die Leute vor Ort auf diese neuen Entwicklungen? Du hast ja gesagt, es gibt da durchaus Skepsis, vielleicht auch bei dem einen oder anderen gegenüber diesem Solarpark. Aber wie ist denn jetzt die Reaktion darauf, dass jetzt ja offenbar feststeht, Wohnbebauung wird es da nicht geben, Route wird da nicht wachsen? Hast den Herrn Haferland angesprochen, den Ortsbürgermeister. Wie reagiert der? Was hat der dir gesagt? Was sagen die Leute vor Ort?
Herr Haferland ist erstmal enttäuscht, würde ich sagen. Er sagt, dass er findet das sehr, sehr schade, dass dort dieser Wohnraum jetzt eben vom Tisch ist. Er sagt aber auch, er hat großes Verständnis für das Vorhaben der Uni und er würde sich dem nicht in den Weg stellen, so wie er es formuliert. Es gibt aber auch GegnerInnen dieses Projekts. Natürlich gibt es immer bei solchen Großvorhaben. Ich meine, gehen wir mal davon aus, ich glaube, damit eine PV-Anlage wirklich rentabel ist, muss sie mindestens 20 Hektar groß sein, so ungefähr. Habe ich mal gelesen, nagel mich jetzt nicht darauf fest. Und eine 20 Hektar große PV-Anlage ist natürlich schon eine Hausnummer. Und dass sich dagegen Widerstände regen, kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
Auf jeden Fall wird jetzt die Saarstädter-Politik noch mitreden dürfen. Der Ortsrat wird vielleicht oder sicherlich auch mit eingebunden werden, aber auf jeden Fall die Politik in Saarstedt, die muss darüber entscheiden, weil die entsprechenden Pläne, die Flächennutzungspläne geändert werden muss, dann muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Wir können uns darauf verlassen, du wirst dann auch wieder vor Ort in Route sein, auch wenn du dir vielleicht da kein Häuschen bauen kannst.
Auf jeden Fall werde ich an der Geschichte dranbleiben und auch weiter berichten. Aber da muss ich jetzt nochmal einhaken. Herr Haferland, Christoph Haferland, der Ortsbürgermeister, hat ganz klar gesagt, wir wollen hier mitgestalten. Also auch wenn diese Anlage kommt, dann möchten wir da mitreden. Und das habe die Verwaltung, die Saarstädter Verwaltung auch zugesichert, dass hier nichts über die Köpfe der Ortsräte hinweg entschieden wird. Und spannend wird jetzt tatsächlich, wie sich die Saarstädter Politik und die Saarstädter Verwaltung dazu verhalten, denn es gibt da noch so einen Knackpunkt, und zwar die sehr, sehr ertragreichen Böden, die dort auf der Fläche sind, denn eigentlich sind dort Freiflächen, so klassische Freiflächen, Photovoltaik, da sagt das Klimagesetz, eigentlich nur bei einer Ackerzahl von bis zu 50. Die Ackerzahl sagt was über den Ertrag und über die Fruchtbarkeit der Böden aus. Dort oben sind wir bei Ackerzahlen von 80 bis 90, also deutlich darüber. Und eigentlich sollten da ausschließlich Agri-PV-Anlagen hin. Das ist kein Gesetz, das ist keine Pflicht, also doch, es ist ein Gesetz, aber es ist keine Pflicht, das ist vielmehr eine Empfehlung. Und letztendlich entscheidet die Politik darüber, die Saarstädter Politik, die Saarstädter Verwaltung. Die entscheiden gemeinsam darüber, was dort oben auf dieser Fläche möglich sein wird und was nicht.
Du bist also auf jeden Fall als Berichterstatter weiter gefragt in Saarstedt, in Route. Vielleicht zum Abschluss, ohne so viel von dir privat verraten zu wollen. Du wohnst eher städtisch momentan. Könntest du dir das aber auch vorstellen, vielleicht in 10 Jahren mal ein kleines Häuschen zu bauen mit kleinem Garten davor und goldenem Retriever in der Hundehütte?
Mach 20, 30 Jahre draus, dann bin ich dabei.
Also nicht erst in 20, 30 Jahren werden wir wieder mit Jan Linkersdörfer sprechen, sondern wahrscheinlich auch schon vorher, wenn er für uns aus Saarstedt und Route berichtet. Erstmal Jan, bis hierhin schon mal vielen Dank, dass du heute uns das erzählt hast.
Sehr, sehr gerne.
Mein Name ist Björn Stöckemann. Das war Hat's gehört, Thema der Woche. Vielen Dank fürs Einschalten.
Das war das Thema der Woche, ein Podcast von Hat's gehört, der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.